Ich freue mich sehr, heute mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Gerade dieser Gesang, es war ja für uns so herrlich. Vor allem, ihr habt uns alle so wunderschön zugesungen. Das war wirklich einfach sehr schön. Ja, ich bin Tim, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere gerade am Beatenberg Theologie. Bin jetzt in meinem zweiten Jahr. Das bedeutet, ich verstehe Berndeutsch mittlerweile ein bisschen, aber noch nicht so gut. Ich versuche sehr, dass das noch besser wird. Ich bin noch 2 Jahre hier wahrscheinlich und in der Zeit sollte ich die Sprache doch schon ein bisschen lernen. Also ihr dürft gerne versuchen, mit mir Berndeutsch zu reden. Ich werde euch vielleicht zwischendurch fragen, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Weil falls ihr es nicht gemerkt habt, ich komme aus Deutschland. Ja, es ist immer sehr schnell, erlernt man sich hier als Deutscher. Genau. Wie gesagt, 24 Jahre alt. Ich freue mich sehr, heute bei euch wieder sein zu dürfen. Ich bin jetzt schon zum, glaube ich, 3. Mal hier. Beim 1. Mal als Zuhörer. Jetzt das 2. Mal mit der Predigt. Ich habe direkt am Anfang eine vielleicht etwas komische Frage an euch. Kennt ihr Gollum? Ja? Sehr gut. Gollum ist einer der berühmtesten fiktiven Charaktere aus dem Buch, aus dem Film Herr der Ringe. Er war einmal ein ziemlich neugieriger Hobbit. Und doch plötzlich fand er diesen einen Ring. Ein Ring, der ihm versprach, Macht, Sicherheit und Kontrolle zu bekommen. Und sofort klammert er sich an diesen Ring. Er wurde sein Schatz. Und das veränderte in seinem Leben ganz, ganz viel. Er fing an, sich Sorgen zu machen, diesen Ring wieder verlieren zu können. Die Macht, die Sicherheit, die Kontrolle wieder abgeben zu müssen. Und er dreht sich nur noch um diesen Ring. Mein Schatz. Seine Sorge wächst. Er zieht sich in die Höhle, in die Dunkelheit zurück. Er schläft nicht mehr. Er kann nichts mehr genießen. Er kann nicht mehr lieben. Er wird innerlich aufgefressen. Mittlerweile läuft er auf seinen Händen, seinen Rücken gekrümmt, ganz tiefe Augenringe, die Haare hat er sich ausgerissen. Seine Sorge hat ihn krank gemacht. Am Ende springt er seinem Schatz in den Tod hinterher in einen Vulkan. Mir ist bewusst, dass das vielleicht ein etwas sehr krasses, sehr negatives Beispiel ist, was Sorgen mit uns machen können. Aber ich glaube, dass es uns hilft, dass sehr bildhaft mal zu sehen, was Sorgen mit unserem Herzen, mit uns selber machen können. Wir Menschen neigen dazu, uns häufig und viel zu sorgen. Mir ist auch bewusst, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Ich weiß nicht, was du gerade für große Sorgen hast. Ich weiß nicht, was es gerade für Schwierigkeiten und Herausforderungen in deinem Leben gibt, die dich beschäftigen, wo du wirklich berechtigte Gründe hast, dir Sorgen zu machen. Ich möchte auch in dieser Predigt nicht sagen, dass es keinen Grund für Sorgen gibt. Ich möchte den Punkt verdeutlichen, wo ich glaube, dass Jesus den auch verdeutlichen möchte, was wir mit unseren Sorgen machen sollen. Und zwar, dass wir uns keine Sorgen noch machen sollen. Er macht einen Unterschied zwischen Sorgen haben und Sorgen machen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, ein gutes Maß zu finden, dass ihr euch nicht, wenn ihr gerade wirklich tiefe Sorgen habt, euch übergangen fühlt. Genau. Aber ich möchte zum Text kommen. Den Text, den ich uns rausgesucht habe, steht in Matthäus Kapitel 6. Ihr dürft gerne, wenn ihr habt, eure Bibel dazu aufschlagen. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts. Und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könne doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das ist Gottes lebendiges Wort. Und ich bete dafür, dass er seine Wahrheiten auf unsere Herzen schreibt. Marina hat es schon gesagt, der Titel lautet Ruhe und Zielstrebigkeit durch Gottes Fürsorge. Ruhe und Zielstrebigkeit durch Gottes Fürsorge. Den Text, den ich gerade gelesen habe, ist Teil der sogenannten Bergpredigt. Und Jesus Christus selbst ist es, der diesen Text gepredigt hat. Ein ziemlich hoher Anspruch für mich, jetzt den gleichen Text zu predigen. Ich hoffe, ihr legt nicht den gleichen Anspruch an mich wie an Jesus. Ich predige nicht wie Jesus. Die Wahrheit ist, ich habe diesen Text für mich zuerst ausgesucht, lange bevor ich den Termin für heute hatte, weil ich bei uns im Sommerpraktikum, wo wir 42 Stunden pro Woche im Betrieb mitgearbeitet haben, gemerkt habe, mein Leben dreht sich zu viel um Sorgen, mein Leben dreht sich zu viel um mich. Ich will was haben und ich suche, wie ich es bekomme. Und dann kam mir immer wieder dieser Vers, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, in den Kopf. Und ich habe gemerkt, ich sollte mich intensiver mit diesem Text beschäftigen. Ich sollte zusehen, dass ich mich für Gottes Reich einsetze und nicht die ganze Zeit um mich selber drehe. Also habe ich diesen Text für mich ausgesucht, für mein Studium, aber auch für mein ganzes Leben. Ich hoffe, dass er mich begleiten wird und mich immer wieder neu ausrichtet. Denn ich bin jemand, der sich viele Sorgen macht und dabei Gott immer wieder vergisst. Dieser Text gibt uns eigentlich selber schon zwei ganz klare Punkte mit. Dreimal heißt es, macht euch keine Sorgen. Und einmal sagt er, sondern setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Deswegen möchten wir auch genau diese zwei Punkte haben. Macht euch keine Sorgen, sondern setzt euch für Gottes Reich ein. Ich möchte direkt zu Anfang einmal festhalten, weil es danach nicht mehr so genau darum gehen wird, dass hier in dem Text nicht gesagt wird, hört auf zu arbeiten, lebt verschwenderisch, was soll's schon. Es gibt nichts, was euch Sorgen bereiten könnte. Das steht hier nicht. Und wie wir noch sehen werden, geht es hier primär um unsere Ausrichtung. Worauf schauen wir? Der erste Punkt, macht euch keine Sorgen. Warum sollen wir uns keine Sorgen machen? Weil sie unproduktiv sind, weil sie unnötig sind und weil sie unwürdig sind. Macht euch keine Sorgen, weil sie unproduktiv sind. Jesus sagt, bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Und in Vers 27, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch eurem Leben nicht einen Augenblick verlängern durch irgendeine Sorge. Die heutige Gesellschaft fragt immer mehr danach, wie kann ich mein Leben verbessern? Wie kann ich mein Leben verlängern? Und wenn einer von euch ein Mittel findet, wie man das Leben hier auf der Erde besser und länger gestaltet, irgendwie so eine Wunderkapsel, dann werdet ihr ganz schnell zur reichsten Person dieser Welt. Ganz schnell. Die Menschen sind auf der Suche, wie sie ihr Leben verlängern können. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht. Ihr könnt euch noch so viel drum kümmern, ihr könnt noch so viele Sorgen haben. Ihr werdet nicht eine einzige Sekunde eures Lebens dranhängen können. Nicht durch Sorgen verlängert ihr euer Leben. Und wenn wir schauen, wie wir es erleben, was Sorgen mit uns machen, glaube ich, wissen wir alle, dass Sorgen uns nicht gut tun. Sie sind nicht so, oh, ich mache mir jetzt meine Gedanken und ich verstricke mich in meinen Sorgen, in meinen Ängsten und merke, ich habe so viel Zeit. Nein, Sorgen rauben uns Zeit. Sie lenken uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Sorgen können uns richtig krank machen, dass auch wir schlaflose Nächte haben, dass wir immer weniger essen. Wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir das auch immer wieder, wie die Psalmisten vor Sorge krank sind. Tränen sind mein Brot. Herr, wie lange noch? Gollums Herz und seine Gedanken haben sich irgendwann nur noch um seine Sorge gedreht. Er hat auf seinen Körper und seine Gesundheit nicht mehr geachtet. Er hat sich völlig vernachlässigt und wurde so immer hässlicher und abstoßender. Jesus sagt, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Sorge ist nur dann angemessen, wenn sie sich auf die richtigen Dinge richtet, in einem gewissen Maß bleibt, also gewisse Grenzen einhält, und wenn Sorgen uns dazu führen, unsere Pflichten zu tun. Aber häufig ist es eben so, dass Sorgen uns von dem ablenken, was wirklich wichtig ist. Aber Jesus sagt auch, eure Sorgen sind unnötig. Er sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Macht euch keine Sorgen. Euer Vater versorgt euch. Das sagt Jesus. Es ist unnötig, sich zu sorgen, wenn Gott der Vater euch versorgt. Und Jesus gibt uns in diesem Text zwei richtig simple Anwendungen. Das kann jeder von uns tun. Seht euch die Vögel an und seht euch Lilien an. Also habe ich genau das gemacht. Ich habe mich letztens, also in der Vorbereitung, an mein Fenster gesetzt mit schönem Ausblick auf Eiger, Mönch und Jungfrau und habe einfach Gottes Schöpfung bestaunt. Und dann flogen ein paar Vögel vorbei und dieses Schauspiel, es war so wunderschön. Sie haben gezwitschert, sie lagen wie schwerelos in der Luft, so gelassen, so entspannt. In dem Augenblick habe ich meine Sorgen irgendwie völlig vergessen. Ich war so fasziniert von der Natur, wie diese Vögel, diese kleinen, zarten Vöglein, so schwerelos durch die Lüfte gehen. Warum können sie so unbekümmert leben, so unbekümmert herumfliegen? Weil Gott sie versorgt. Hat einer von euch im Baumarkt schon mal einen Vogel getroffen, der auf dem Weg war, sich so ein paar Körner zu sammeln, hat sich so ein paar Samen geholt, hat sich die Tüte mit Samen in seinen Schnabel getan, flatterte zu seinem Zuhause, hat erstmal den Acker gepflügt, die Samen reingestreut, gegossen und dann saß er daneben am Däumchen drehen und hat gewartet, bis ein Getreidekorn hochkommt. Dann nimmt er sich dieses Korn, er mahlt es und backt sich ein Brot. Hat jemand von euch schon mal einen Vogel gesehen, der Brot gebacken hat? Ich glaube nicht. Es klingt sehr komisch für uns und ich will nicht sagen, dass wir kein Brot backen dürfen. Aber wenn wir uns die Vögel anschauen, dann sehen wir, dass Gott es ist, der sie versorgt. Er schenkt ihnen den nächsten Flügelschlag. Er schenkt ihnen genug Nahrung. Er kümmert sich um diese kleinen, wunderschönen Vögel. Und die Blumen? Blumen sind so wunderschön. Guckt euch die Deko an. Herrlich, oder? Ich habe mich so gefreut, das gerade zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Blumenexperte, aber ich glaube, da sind jetzt leider keine Lilien dabei, sonst wäre es natürlich noch besser gewesen. Aber Blumen sind so wunderschön. Aber Blumen sind gleichzeitig auch so vergänglich, so zerbrechlich. Früher, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ich wohne in so einem Waldgebiet, da bin ich immer, weil ich wusste, meine Mutter mag das super gerne, wenn ich ihr was mitbringe, bin ich immer so am Straßenrand stehen geblieben und habe so ein kleines Gänseblümchen gepflückt. Und dann waren da mal Tulpen, sind von meiner Mutter so mit die Lieblingsblumen. Also habe ich ihr eine Tulpe mitgebracht und bin dann immer als kleiner Bub so nach Hause gekommen und so, Mama, ich habe dir wieder Blumen gepflückt. Und sie so, oh, danke schön, wieder mal. Ich ging einfach vorbei und habe einfach die Blume ausgerissen. So schnell ist die Schönheit von einer Blume weg, einfach abgerupft. Und dennoch macht Gott Blumen so wunderschön, obwohl sie so schnell weggehen, obwohl sie so schnell herausgerissen werden können. Sorgen sind unnötig, weil Gott sich sogar um diese kleinen, schnell vergänglichen Blumen kümmert. Wie viel mehr um uns. Der Vers 34 ist etwas, hat ein bisschen Humor. Er sagt so, hey, es ist eigentlich total unnötig, dass du dir Sorgen um morgen machst. Was kannst du schon daran ändern? Der morgige Tag kommt und er bringt seine Schwierigkeiten mit sich. Daran kannst du nichts ändern. Das klingt ein bisschen wie der Prediger, der sagt so, ja, was soll's? Was kannst du an morgen ändern? Was können wir an den Schwierigkeiten, an dem Übel von morgen schon heute tun? Wir wissen doch nicht mehr, was kommt. Es ist unnötig, sich jetzt um morgen zu kümmern, wenn morgen ja noch gar nicht da ist. Vielleicht denkt ihr euch jetzt gerade die ganze Zeit, was weißt du schon über Sorgen? Und ihr hättet recht damit. Ich weiß sehr, sehr wenig über Sorgen. Ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen. Und ich möchte euch jetzt nicht davon überzeugen, dass ich dennoch Ahnung habe, was Sorgen bedeutet. Ich möchte euch nicht irgendeine traurige Geschichte von mir erzählen, dass ihr denkt, oh wow, der arme Kerl da vorne. Ich bin nicht derjenige, der diesen Text so überzeugt predigt. Es ist Jesus. Und Jesus weiß, was Sorgen und was Leid ist. Sein Leben war nicht das von einem Vöglein, schwerelos durch die Luft. Er kam hier auf diese Erde und sein Leben war geprägt von Leid. In einer kleinen Krippe, in einer Futterkrippe, ist er geboren worden. Es gibt Verse, die zeigen, dass er wirklich wusste, was es bedeutet, Hunger zu haben. Dass er keinen Ort hatte, wo er seinen Kopf ausruhen konnte. Und während er hier diese Bergpredigt hält, schaut er schon voraus auf den Berg von Golgatha, an dem er so grausam sterben wird. Was ist das für ein schöner Trost? Mein Jesus weiß, was es bedeutet, sich zu sorgen. Mein Jesus kennt Nöte, Leid und Ängste. Eine weitere Ermutigung steht in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Wir dürfen Gott all unsere Gedanken, die uns quälen, unsere Ängste, unsere Sorgen einfach ihm geben, weil er sich ohnehin schon um uns sorgt. Reicht es nicht, wenn es einer tut? Reicht es nicht, wenn Gott sich um uns sorgt? Ein englischer Theologe hat diese Verse sehr poetisch verfasst und hat gesagt, lasst die Lilien zu euch predigen und lasst die Spatzen euch von Gottes souveräner Fürsorge singen. Lasst die Lilien zu euch predigen, lasst die Spatzen zu euch singen. Macht euch keine Sorgen, weil sie unwürdig sind. Wenn man Gollum mit seiner gekrümmten, heruntergekommenen und abstoßenden Statur sieht, dann erkennt man gar nicht mehr, dass das eigentlich mal ein Hobbit war. Dass er eigentlich vernünftig, ordentlich gekleidet war. Man sieht an ihm nicht mehr diesen ordentlichen Menschen. Eigentlich ist er ein Hobbit, aber er sieht irgendwie mehr aus wie eine Ratte. Es ist unwürdig. Warum ist es für uns unwürdig, uns zu sorgen? Weil wir Gott wichtiger und wertvoller sind als die Vögel und die Blumen. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid als die Vögel im Himmel? Gott lässt sogar die Blumen, die so schnell vergehen, so wunderschön wachsen. Sollte er sich nicht erst recht um euch kümmern? Euer Vater im Himmel weiß doch ganz genau, was ihr braucht. Wir haben den Allmächtigen, den reichen Gott als unseren Vater, der uns versorgt. Und eine Sache macht Gott in der gesamten Bibel immer wieder klar und deutlich. Gott liebt es, uns zu beschenken. Das Wort Gnade bedeutet, Gott schenkt uns etwas. Immer und immer wieder. Diesen Punkt möchte ich nicht unnötig in die Länge ziehen und stattdessen ein Geschenk Gottes verdeutlichen. Jesus Christus. In Römer Kapitel 8, Vers 32, das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse, heißt es, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Als Gott uns Jesus Christus gab, hat er uns das Wertvollste gegeben, was er hat. Sich selbst. Seinen geliebten Sohn. Es gab nichts Kostbares, was er zu geben hätte. Nichts, das so einzigartig war wie Jesus Christus. Und diesen vollkommenen, herrlichen, wunderschönen, einzigartigen Sohn, den hat er für uns in den Tod gegeben, um uns zu retten. Das ist Gnade. Er gab sein Wertvollstes für dein Leben. Ein besseres Geschenk gab es nie und wird es auch niemals wieder geben. Und durch Jesus stellvertretendes Opfer ist der Gott im Himmel, der regiert, unser himmlischer Vater. Er ist nicht der Richter, der uns richten muss, sondern unser liebender Vater, weil er an Jesus das Gericht vollzogen hat. Jesus hat es vollbracht. Wir sind seine Kinder. Wir sind Bürger seines himmlischen Reiches. Das ist unser Zuhause. Sorgen sind unwürdig für ein Kind Gottes, weil er uns so unfassbar reich beschenkt. Brauchen wir wirklich mehr als Jesus Christus? Oder hat uns in ihm nicht schon viel mehr gegeben, als wir jemals verdient hätten? Auch wenn Sorgen nicht würdig für ein Kind Gottes sind, es ist doch so, dass Gott unser Herz kennt. Er weiß, wie schwach wir sind und er weiß, wie schnell Sorgen uns wieder quälen können. Aber gerade dann, wenn Sorgen uns quälen, lädt unser himmlischer Vater uns ein, zu ihm damit zu kommen. Wir müssen nicht wie Gollum uns in die Dunkelheit zurückziehen, krampfhaft festhalten. Wir dürfen strahlend, voller Gelassenheit auf dem Schoß unseres himmlischen Vaters sitzen. Vers 32 macht deutlich, es gibt Menschen, die sich Sorgen machen, aus gutem Grund. Es sind Menschen, die Gott nicht kennen. Wer Gott nicht kennt, trägt die ganze Last seines Lebens ganz allein. Sorgen bestimmen ihr Denken und ihr Fühlen, weil sie noch nicht erfahren haben, wie liebevoll und wie gut Gott versorgt. Und genau solche Menschen sind es, die sich Sorgen machen müssen. Aber glaub mir, nicht um ihre Nahrung, nicht um ihr Trinken, nicht um ihre Kleidung und nicht um das, um ihren Lebensunterhalt. Das, worüber sie sich wirklich Sorgen machen sollten, ist wortwörtlich ihr Leben. Nicht das hier auf der Erde, sondern auch das danach. Darum müssten sie sich sorgen, weil sie Gott nicht kennen, weil sie seine liebevolle, treue, zuverlässige Versorgung noch nicht erkannt haben. Ist aber Gott dein himmlischer Vater, dann heißt es für dich, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Er sorgt gerne für dich. Macht euch keine Sorgen, weil sie unnötig sind. Macht euch keine Sorgen, weil sie unproduktiv sind. Und macht euch keine Sorgen, weil sie unwürdig sind. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Macht euch keine Sorgen, sondern setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Ich lese nochmal die Verse 33 und 34. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Nicht Sorgen sollten unsere erste Sorge sein, sondern Gottes himmlisches Reich und dass sein Wille geschieht. Er möchte, dass in unserem Leben sichtbar wird, dass er unser himmlischer Vater ist, dass er es ist, der uns versorgt, dass wir zu ihm gehören und dass unsere Herzensheimat der Himmel ist. Das sollte unsere Priorität sein, unsere Ausrichtung, unser Fokus. Jesus sagt, bevor du irgendetwas anderes tust, setz dich zuerst für Gottes Reich ein. Und ich werde dich versorgen. Er verspricht hier, dass er für unsere Grundbedürfnisse sorgen wird. Er verspricht hier nicht, dass er uns alles geben wird, was wir uns so vorstellen. Gott ist kein Wunschautomat. Er verspricht uns nicht einmal, dass wir es sofort bekommen. Er ist auch kein Getränkeautomat, wo ich auf einen Knopf drücke und direkt eine wunderschöne, kühle Rivella rauskommt. Gott ist kein Getränkeautomat. Gott sorgt für uns auf seine Art und Weise. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er ein guter, liebevoller, himmlischer Vater ist. Er ist weise, er weiß ganz genau, was wir wirklich brauchen, nicht was wir meinen zu brauchen. Und dafür sorgt er. Und während er für uns sorgt, dürfen wir uns für sein Reich einsetzen. Und das war für mich der Knackpunkt. Was bedeutet es? Was bedeutet es, sich zuerst für Gottes Reich einzusetzen? Was bedeutet es? Diese Frage habe ich mich wirklich die letzten Monate über fast jeden Tag gestellt. Was meint Jesus, wenn er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein? Ich habe dann auch angefangen, immer wieder zwischendurch meine Mitstudenten zu fragen, was denkt ihr? Was bedeutet es? Wie macht sich das im Leben sichtbar? Und dann kramst du so irgendwie ganz gute Beispiele aus dem Alltag zusammen. Aber irgendwie ist es noch ein bisschen zu abstrakt. Und dann kam ein guter Freund auf mich zu und war so, hey Tim, ist das nicht eigentlich voll einfach? Schau auf Christus. Er hat sich doch die ganze Zeit für Gottes Reich eingesetzt, oder nicht? Um zu verstehen, was es bedeutet, sich für Gottes Reich einzusetzen, können wir wahrscheinlich nichts Einfacheres tun, als auf Jesus zu schauen. Was hat es bei Jesus bedeutet, sich zuerst für Gottes Reich einzusetzen? Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, hat er keine Abkürzung gesucht. Er hat nicht geschaut, wie er möglichst schnell jetzt zum Ziel kommt, wie er Ruhm und Ehre bekommt. Er hat keine Abkürzung gesucht, sondern blieb seinem himmlischen Vater treu. In Johannes Kapitel 4 ist Jesus wieder am Predigen und irgendwann kommen die Rabbiner und sind so, sag mal, möchtest du nicht mal eine Essenspause machen? Und Jesus sagt, meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Philipper Kapitel 2 sagt Paulus, Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. In Markus Kapitel 1 sehen wir, wie Jesus anfängt, Leute zu heilen. Er dient ihnen und das bis tief in die Nacht. Und am nächsten Morgen steht er ganz früh auf, zieht sich in die Stille zu seinem Vater zurück und betet. In Gethsemane, kurz vor dem Kreuz, ringt er mit Gott im Gebet und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus' gesamtes Leben hier auf der Erde gab es nur, weil es der Wille des Vaters war. Jesus ging aus Gehorsam ihm gegenüber sogar bis zum Kreuz. Jesus lebt die Bergpredigt. Er lebt, was es bedeutet, ein Bürger des Himmels zu sein. Wenn wir ihn sehen, sein Leben betrachten, dann sehen wir, wie er Gott gehorcht, seinen Willen tut und das in jedem Bereich seines Lebens. In seinem Leben ist Gott der König. In seinem Leben ist Gott der Herr. Mein Dozent hat die letzten Wochen einen Satz immer wieder ganz besonders uns versucht nahezubringen. Auch im Mentoring hat er mir diesen Satz immer und immer wieder gesagt. Und er lautet, suche Christus, den Gekreuzigten. Suche Christus, den Gekreuzigten. Christus zu suchen, richtet uns aus. Unser Blick richtet sich von unseren Sorgen, unseren Ängsten, von unserer Ablenkung weg, hin auf ihn. Wir suchen ihn, nicht mal die Welt um uns herum, nicht mal die Anerkennung von den anderen Leuten. Wir suchen ihn, unseren Herrn und unseren Gott. Was bedeutet es, den Gekreuzigten zu suchen? Es bedeutet, den zu suchen, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Es bedeutet, den zu suchen, der es möglich gemacht hat, dass Gott uns vergeben kann. Es bedeutet, dass wir unseren Blick auf den großen Gott und König richten, der aber an seiner hohen Position nicht festgehalten hat, sondern sich für uns erniedrigt hat, der für uns ganz klein wurde. Wir schauen auf den, der über den Tod gesiegt hat. Wenn wir Christus, den Gekreuzigten, suchen, dann ermutigt es uns in der Nachfolge. Es ermutigt uns im Dienst und es ermutigt uns in unserem Alltag. Wenn wir Christus, den Gekreuzigten, suchen, dann verändert das einfach alles. Es verändert einfach alles. Er ist die Motivation, weshalb wir an uns arbeiten. Er ist die Motivation, warum wir jetzt so leben wollen, wie er gelebt hat, im Gehorsam Gott gegenüber. Und er ist die Grundlage dafür, dass wenn ich mich falsch gegenüber meinen Mitmenschen verhalte, sie mir vergeben können. Er ist die Grundlage, warum, wenn jemand anderes sich an mir versündigt, ich ihm vergeben kann. Und er ist die Grundlage, und da muss ich sehr viel drüber nachdenken, warum wir uns selber vergeben können. Dank Jesus Christus, den Gekreuzigten, dürfen wir uns korrigieren lassen. Dank Jesus Christus, dem Gekreuzigten, haben wir Hoffnung und ein Ziel in unserem Leben. Dank Jesus Christus, dem Gekreuzigten, können wir Gott jetzt die Ehre mit unserem Leben geben. Um auf jemanden zu schauen, ihn zu suchen, ihn besser kennenzulernen, von ihm zu lernen, das kann man am besten, indem man Zeit mit dieser Person verbringt. In der Bibel lesen wir, wie Christus hier auf der Erde gelebt hat. Aber wir sehen auch durch die gesamte Schrift hindurch seinen göttlichen Charakter, sein Herz, das für uns schlägt, sein Herz, das gerne gibt. Wenn wir beten, ist das unser direktes Gespräch mit diesem Gott. Wir dürfen beten: Jesus, bitte hilf mir. Himmlischer Vater, schenk mir Weisheit für die nächste Entscheidung. Veränder mein Herz. Lass mich dich suchen. Lass mich zuerst für dein Reich leben. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Außerdem hat Jesus uns das Vaterunser als ein wunderbares Paradegebet mitgegeben. So wie wir es gerade schon singen durften. Wir dürfen beten und dadurch ausgerichtet werden, weil wir beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es richtet uns aus. Und genauso, und das durften wir auch gerade schon erfahren, ist das Singen von christlichen Liedern so gut, weil das Singen Gottes Wahrheiten aus seinem Wort auf unsere Herzen presst. Es prägt es drauf. Ich komme zum Schluss. Die Predigt, die Jesus hier hält, spricht er direkt zu seinen Jüngern. Er redet nicht zu irgendwelchen Ungläubigen und sagt so: Ja, kehrt mal um. So, macht euch doch keine Sorgen, schaut auf mich. Jesus weiß ganz genau, wie schnell wir uns wieder ablenken lassen. Er weiß ganz genau, wie schnell wir ihn aus dem Blick verlieren und wie wir uns wieder Sorgen machen. Er kennt uns so viel besser, als wir häufig denken. Und er kennt uns, glaube ich, besser als wir uns selbst. Deshalb erinnert er uns an Gottes Fürsorge. Er erinnert uns: Der Herr ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. Er führt mich. Er weiß ganz genau, dass wir scheitern werden. Und deshalb ist auch sein Ruf an uns: Schau auf mich. Lerne von mir. Weil ohne ihn werden wir es niemals schaffen. Und er will auch gar nicht, dass wir es probieren, ohne ihn zu schaffen. Genau dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Den Beistand, den Helfer, derjenige, der uns hilft, so zu leben, wie er hier gelebt hat. Jesus ist der Einzige, der perfekt und vollkommen für Gott gelebt hat. Er ist der Einzige, der perfekt und vollkommen uns gezeigt hat, was es bedeutet, in Gottes himmlischen Reich sein Zuhause zu haben. Und dank und durch ihn können wir das jetzt auch. Wir dürfen lernen, auf ihn zu vertrauen. Er ist unfassbar geduldig mit uns. Falls jemand diese Predigt in einem Satz zusammengefasst haben möchte: Der Himmelsbürger ruht in Gottes Fürsorge. Deshalb macht er sich keine Sorgen, sondern setzt sich für Gottes himmlisches Reich ein. Der Himmelsbürger ruht in Gottes Fürsorge. Deshalb macht er sich keine Sorgen, sondern setzt sich zuerst für Gottes himmlisches Reich ein. Liebe Gemeinde, lasst uns auf Christus schauen. den Gekreuzigten. Ihm allein die Ehre. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, hab vielen Dank, dass du es bist, der für uns sorgt. Du hast so ein herzliches, so ein aufrichtiges Anliegen mit uns. Du liebst uns und du hast es uns gezeigt, indem du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Herr, wir bitten dich, dass du diese Wahrheit auf unser Herz drückst, dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet, dass du nicht mal dein Wertvollstes uns vorenthalten hast. Wir bitten dich, dass wir immer mehr verstehen, dass du, der Herr, unser Hirte bist. Wie du uns sowohl zu grünen Auen führst, als auch durchs tiefste Tal. Herr, wir sind in deiner Hand und wir wollen darauf vertrauen, dass deine Hand uns gut, liebevoll und fürsorglich leitet. Vater, hab Dank. Dir allein die Ehre. Amen.